Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist wirklich ein Wahnsinn. Die Jahre sind ins Land gezogen, aber heute ist ein besonderer Anlass. Ja, und dieser besondere Anlass heißt 150. Clubkultur-Podcast. Und gleichzeitig...
Gratuliere, Rudi.
Ja, wow. Danke vielmals. Und gleichzeitig auch der Jahresrückblick. Und da begrüße ich gleich mal ohne Intro Stantibede Gerald Benschitz. Servus.
Servus, lieber Rudi. Grüß dich. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Jetzt kann man wirklich schon sagen, traditionellen Jahresrückblick.
Genau, und das soll auch so bleiben. Und jetzt versuche ich einmal ein serious...
Ja, man hört's.
Man hört's ein bisschen. Ja. Wir werden uns da ein Glasal einschenken, aber nicht, dass die Leute da draußen glauben, es wäre so wie bei Terror und Adiletten, wo dann alle betrunken sind. Nein, es ist ein Verschü 0,0.
Dankeschön. Und wir machen ich freue mich. Moment, jetzt müssen wir noch posten.
Haben es alle gehört?
Ja, und haben alle gehört, dass es alkoholfrei ist. Bitte. Genau. Mama, falls du zuhörst, ich trinke am Vormittag keinen Alkohol.
Du hast nicht immer. Du hättest ja vielleicht, aber du hast ein bisschen eine heißere Stimme heute.
Ja, stimmt. Also normalerweise bin ich eh nicht abgeneckt. Auch einmal für einen Schluckerl zwischendurch, auch wenn es früh ist. Aber heute hört man an meiner Stimme, dass es mir nicht ganz so gut geht stimmlich. Und deshalb, also da weiß man einfach, wenn man gelernter Podcaster ist, dass Alkohol vielleicht nicht die beste Idee ist. Aber jetzt probieren wir den einmal. Der riecht nämlich toll.
Genau. Trinken wir einen Schluckerl.
Ja.
Schön sauer. Und eben nicht entalkoholisiert, was mich eigentlich so nervt. Gerald, bist du eigentlich noch Fußballfan nach dem Theater?
Ja, natürlich bin ich Fußballfan. Nach welchem Theater? Was meinst du jetzt?
Die FIFA-Auslosung.
Ach so. Meinem Verein Arsenal London, ja, jeder, der mich länger als 2 Minuten kennt, weiß ich, dass ich Arsenal London bin, denen geht es gerade richtig gut. Deshalb habe ich gerade eigentlich mehr Grund zu feiern und fokussiere mich auf das, weil also so aussichtsreich, also ich glaube, hier auf Holz, man hat es sicher auch gehört, so aussichtsreich war es für meine Jungs schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und jetzt... freue ich mich, wenn es hoffentlich mal klappt.
Du bist ja nie so der große Fan der Nationalmannschaften gewesen, glaube ich.
Das stimmt, aber dieses aktuelle österreichische Team verfolge ich sehr stark und habe mich auch sehr gefreut. Und ich glaube, die Auslosung muss man schon nehmen, wie es kommt. Ich bin jetzt gar nicht so negativ, ehrlich gesagt. Die Jungs machen das. Ich finde das ein ganz ein tolles Team mit den Leithammeln, Alaba und Arnautovic. Und ich bin ausnahmsweise auch mal angesteckt von diesem Nationalteam und werde diesmal nicht zu England halten, sondern zu Österreich.
Ja, ich tue mir nur schwer, ich bin ja ein riesiger Argentinien-Fan, einer der wenigen wahrscheinlich.
Und nein, gibt es ganz viele.
Das einzige Match, das quasi zu christlichen Zeiten, ach, da darf er christlich überhaupt
sagen. Also du darfst sicher, ob es sehr schön ist, weiß ich nicht.
Um 19 Uhr anschauen, da überlege ich mir doch auch irgendwas zu machen, vielleicht passt es ja, weil Argentinien hat auch guten Wein, da könnte man irgendwas machen. Public Viewing mit argentinischen Wein.
Aber nimmst du das, war das sarkastisch, dass wenig Österreich-Argentinien-Fans sind? Das ist ja eigentlich relativ weit verbreitet, oder meinst du historisch?
Nein, in Österreich, glaube ich, gibt es wenig Argentinien-Fans.
Ich sehe die Straßen immer, die sind voll mit Argentinien-Dressen.
Wirklich?
Also seit Maradona.
Ja, naja. Ich kann mich nur erinnern, ich habe es gewagt, 2010, als die Deutschen gegen Argentinien gespielt haben, in einem Argentinien-T-Shirt zum Public Viewing zu gehen. Und ich glaube, gefühlt 80% der dortigen Besucher waren Deutsche. Und ey, warum hast du das an?
Wirklich? Das ist schon arg.
Ich habe tatsächlich Verwandte in Argentinien und war immer großer Argentinien-Fan.
Ja, du bist ja auch manchmal dort, ne?
Nein,
in Brasilien.
Ich war immer nur in Brasilien und einmal nur am Flughafen in Buenos Aires, aber das wird noch nachgeholt.
Ich wünsche es dir.
Ja, genau, ich wünsche es mir auch, aber momentan, und jetzt kommen wir zu dem, warum wir eigentlich hier sind, zum Jahr 2025. Ich sage ja immer, dass die Jahre waren herausfordernd. Ich glaube, seit 5,5 Jahren sage ich, die Jahre waren herausfordernd. Damals, als wir in der Schnupfenepidemie begonnen haben. wie herausfordernd es auch immer gewesen sein mag, es waren, glaube ich, alle Jahre herausfordernd. Mhm. Jetzt frage ich dich natürlich wieder, wie immer gern, wie herausfordernd war dein Jahr?
Extrem. Und ja, also ich bringe es jetzt auf den Punkt, wir sagen jedes Jahr, es ist schwer, aber jetzt sag ich mal, es ist richtig scheiße aktuell. Mhm. Es ist richtig scheiße. Sorry, Superfly, das Wort muss jetzt ausgehalten werden.
Das geht schon.
Ich liebe, was ich mache, und ich mache immer alles gerne und ich setze mich immer ein. Aber in Wirklichkeit ist es halt wirklich ein Frust, wenn es immer schwieriger wird, und das ist jetzt kein Jammern eines weißen alten Mannes, sondern das sehen alle so, egal woher sie kommen, also wer in Wien Partys macht und welchen Geschlecht sie sich zugehörig fühlen oder sonst was, oder wie sie gelesen werden, und das geht's alles nicht. Alle, die in Wien Partys machen, empfinden es so, dass es immer schwieriger wird, und das ist halt schade. Und wir lassen uns trotzdem die Freude nicht nehmen und werden das überleben. Ich habe schon mal in einem anderen Interview, in einem ganz berühmten, gesagt, wir sind wie Kakerlaken, wir überleben alles, und ich bleibe dabei, man kriegt mich nicht klein, aber ich bleib halt bei der Wahrheit. Es ist schwierig, Nachtkultur zu machen.
Kakerlaken haben ja angeblich als einzige diesen berühmten Meteoriteneinschlag überlebt, aus denen vermutlich dann wieder wir hervorgekrochen sind.
Ja, das passt die Metapher auch ganz gut.
Nach zig Millionen Jahren.
Das passt schon so. Wir überleben alles.
Der eine oder andere regiert jetzt auch die Welt. wir sind in Umbruchszeiten. Ich bin kein politischer Podcast, möchte es auch nicht sein, aber trotzdem, mit dir mache ich das ab und an und blicke ein bisschen über den Clubkulturtellerrand hinaus. Wenn man sich die Welt so anschaut, und das färbt ja auch auf die Clubkultur wahrscheinlich ab, viele Dinge, viele Werte, für die wir gekämpft haben, wackeln, weil einfach gewisse Politiker sagen, interessiert uns nicht mehr. Und dieser berühmt-berüchtigte Ruck nach rechts wird wahrscheinlich, wir werden es nicht aufhalten können, kommen.
Natürlich ist Politik und Nachtkultur nie zu trennen. Es ist auch immer, wenn es nach rechts geht oder nach rechts extrem, also weit nach rechts geht, so, dass die Nachtkultur einer der ersten Punkte ist, die angegriffen wird, beziehungsweise die Art von Nachtkultur, die halt hier auch meistens besprochen wird, weil du redest ja nicht von Bierkellern und Bierzelten in der Regel, sondern schon von einem sehr breiten Band, muss man sagen.
Auch nicht von Studentenbuden.
Ja, richtig. Aber du redest schon von einem sehr breiten Band. Also das sind jetzt sicher nicht alle linksradikal, die du da besprichst und die auch sich bei dir Informationen holen etc. Um das geht's gar nicht. Aber man muss wissen, dass der freie Zugang zur Kultur, eine Kultur abseits des, was man sozusagen volksnah empfindet, volkstümlich empfindet, immer eine gute Angriffsfläche war und ist für Menschen, die für sich autoritäre Systeme wünschen, die Demokratie abbauen etc. Und da muss man aufpassen, weil ja, wir wollen nicht, dass wir irgendwann dastehen und sagen, wir haben nichts mehr zu besprechen. Mhm. Ich meine, da male ich jetzt schon ein bisschen den Teufel, und die Wand davon sind wir natürlich weit entfernt. Aber es gab ja bereits Angriffe in manchen Ländern auf die zum Beispiel queere Nachtkultur, wo Rechte oder Rechtsextreme an die Macht gekommen sind.
Ja, genau, das ist der Punkt, und deswegen habe ich dich ja auch immer wieder eingeladen, weil natürlich auch du in einem Segment unterwegs bist, das noch gefährdeter ist oder wäre, wenn das Ganze jetzt so weiterläuft, wie es läuft. Spielst du eigentlich in den USA grundsätzlich?
Ich habe in den USA erst einmal gespielt, in New York, aber ich habe keine Anfragen, und deshalb möchte ich jetzt auch nicht sagen, nein. Ich würde mich momentan vielleicht nicht trauen zu reisen, weil ich schon hin und wieder mal frech war gegenüber dem amtierenden Präsidenten, sozusagen in meinen Tweets und Postings. Deshalb würde ich mir vielleicht diese Situation, ich würde mich dieser Situation nicht aussetzen wollen, ne, dass ich dann am Flughafen stehe und einfach vielleicht befragt werde. Wahrscheinlich würde man mich hier reinlassen.
Aber kennst du Fälle, wo das schon passiert ist?
Ich angeblich ja, selber nicht, aber ich habe natürlich gefragt, Leute, die vielen in den USA spielen, wie sie das handhaben. Und da haben mir Leute, wo ich eben auch weiß, dass die relativ frech sind, auch online sozusagen. Und die haben dann mir gesagt, ihnen selber noch nicht, aber jemanden, der das ganz ähnlich handhabt, vor kurzem tatsächlich, wo Social Media durchgegangen wurde etc. Es ist immer schwer, alles, was man nicht selbst erlebt hat oder wirklich aus erster Hand hat. Ich möchte jetzt da wirklich keine Panikmache betreiben. Ich glaube zum Beispiel, dass man zu dem Fußballfest super hinreisen wird können. Ich glaube, wenn man jetzt nicht ganz so frech ist wie ich, dass man sich gar keine Sorgen machen muss, weil einfach allein die Anzahl der Menschen, die über Trump gepostet haben, ist ja komplett unüberschaubar. Aber wenn man halt sagt, man macht einen Urlaub, dann kann man sich auch eine Destination aussuchen, wo man vielleicht nicht an der Grenze sozusagen nackt ausgezogen wird, wenn auch nur metaphorisch.
Mhm. Ja, genau, das ist der Punkt. Was auf jeden Fall 2025 weiter verstärkt wurde, ist, dass die Clubs die klassischen Clubs weiter in die Krise taumeln, einige auch zusperren mussten. Wir werden es dann noch durchgehen. Währenddem große Events an unkonventionellen Orten oder überhaupt, ich sage jetzt einmal, Heißelrefs, sage ich jetzt einmal, boomen. Also das heißt, es ist eine Umverlagerung des Kapitals auch. Die, die es können, die die dicke Hose haben, die machen riesengroße Events, zahlen hunderttausende Euro Gagen, haben aber scheinbar auch genug Besucher. Die anderen strugglen. Worauf führst du das zurück eigentlich?
Also du hast jetzt sehr viel zusammengefasst. Wenn du so ein Häusl raves oder wenn du das Wort verwendest, dann denke ich eher so an das, was zum Beispiel bei der Chibo dann stattfindet. Ja, bei Chibo, Leute.
Ja, ich bin jetzt auch frech gewesen.
Da ist jetzt ein bisschen so, der DJ ist halt irgendwie das, was irgendwann einmal, oder das DJ-Pult ist das, was irgendwann einmal die Gitarre war, ja. So dass jeder kann sich hinstellen. Früher waren es halt drei Akkorde, jetzt musst du halt drei Knöpfe drücken können, schaltest den Crossfader aus, wackelst damit ein bisschen herum und tust so, als ob du crossfaden würdest und schaust wild dabei aus. Und natürlich kommen dann auch große Unternehmen, GmbHs, Aktiengesellschaften drauf. Pass auf, ich könnte das als Lifestyle vermarkten. Und dann finden sich auch Leute, die das in der Szene umsetzen natürlich, weil Geld stinkt nicht für alle, die das nicht verstanden haben, weil es zu wienerisch war. Und dann, wobei, ich glaube, das geht sich aus, oder? Und dann passiert halt sowas. Dieser zweite Bereich der Groß-Events, die jetzt gerade in den letzten Wochen ihre bunten Blüten getrieben haben. Ja, was soll ich sagen? Ich war ja immer jemand, der gesagt hat, Wien braucht große Events und ich finde das geil, wenn es große Raves gibt. Ich bin ein Kind des Gasometers und des Biosphärs in der alten Pyramide. Natürlich, wenn man dann Tickets verschenken muss auf wirklich aber witzige Art und Weise, und das ist jetzt eine Kritik, die ich anbringe. Ja, ich habe bei keinem Gewinnspiel teilgenommen. Danke, dass ich Tickets gewinne, aber ihr könnt jetzt auch einfach sagen, hey, wir schenken dir jetzt Tickets, weil wir wollen, dass das Ding voll wird und mit offenen Karten spielen. Das wäre wesentlich würdevoller. So fand ich das wirklich ein bisschen, also sag ich mal, sonderbar.
Genau. Wir starten jetzt einfach mal ins Jahr hinein, genau. Und da habe ich ein bisschen, apropos, verwendest du eigentlich auch die KI, wenn du deine Podcasts vorbereitest? Ich tue das manchmal, ich gebe es zu.
Nein, ich wüsste gar nicht wie. Also ChatGPT, inhaltliche Vorbereitung. Ja, nein, ich mache das nicht. Also zur Erklärung, mein Podcast heißt Warme Brüder, kommt alle zwei Wochen circa, jetzt nicht zur Weihnachtszeit, heraus und gibt es überall, wo man Podcasts hören kann. Und ich mache den mit einem Filmemacher, der ist Gregor Schmiedinger. Und der verwendet ChatGPT und ich hoffe, er hört das jetzt nicht. Aber da steht halt oft so viel Schaß drinnen, was einfach einem Faktencheck nicht standhält. Böhmermann hat letzte Woche eine Sendung gemacht, oder vorletzte Woche, zitiert aus einer Studie, dass bis zu 45% der Dinge falsch sind, die eine KI ausgibt. Deshalb weiß ich nicht, warum das auf Unis zu so großen Verwirrungen führt, weil also jeder Professor, jede Professorin, alle dazwischen und außerhalb, die das lesen müssen, eigentlich relativ schnell drauf kommen, dass das KI generiert ist, beziehungsweise gibt es sogar Software mittlerweile, die das feststellt.
Ja,
wahrscheinlich schaut die auch nur nach dieser Software, wie viel Schaß drinnen steht und stellt dann fest, das ist KI. Also ich selber fast nicht, weil ich auch jedes Mal, wenn ich es dann versuche, wobei jetzt würden wieder Leute sagen, du bist einfach schlecht beim Prompting, ja, aber jedes Mal, wenn ich mich da wirklich rantraue und sage, ich mache jetzt mal ChatGPT anstatt Google, dann verwende ich nachher nochmal Google zum Nachchecken, und meistens wäre ich mit Google schneller gewesen.
Mhm. Stimmt, es hat ja auch Google jetzt eine KI.
Ja, aber da meine ich jetzt gar nicht diese erste unwürdige integrierte Zeile, die mir dann irgendeine KI-Antwort gibt, sondern wenn ich halt wirklich, also ich suche ein Produkt oder gewisse Firmen suche, ich mache mal, die was herstellen, wenn ich was kaufen will oder wenn ich was anschaffen will. Und ich war eigentlich jedes Mal mit einer ehrlichen Google-Suche sozusagen. Sehe ich arg, dass das jetzt das alte Gute ist, oder? Die Google-Suche.
Richtig. Das stimmt.
Mit der dann im Endeffekt schneller und effektiver. Aber es liegt sicher an meinem Prompting, Leute. Komm, schreibt mir Kommentare, dass es an meinem Prompting liegt. Bitte.
Das Prompting ist aber tatsächlich oft wichtig. Jetzt frage ich dich aber, weil wir gerade dabei sind, doch noch eine andere Frage, bevor wir dann endgültig reinschätzen.
Ja.
KI und Musik, auch ein großes Thema, wollte ich auch schon mal einen Podcast machen. Ich meine, ich habe schon ein paar so Seminare besucht, man kann definitiv, ich sage jetzt einmal, ich will über die Qualität jetzt nicht streiten, aber man kann tanzbare Tracks mit der KI machen, ohne was zu können.
Schon.
Glaubst du, dass gerade in unserem Segment da irgendwann einmal die echten Producer verschwinden werden?
Es ist die Frage, ob nicht das ganze Internet irgendwann mal quasi verschwindet. Das ist ja quasi eine der vielen Prognosen, die es gerade gibt. dass die Leute sagen, weil eben die KI so überhand nehmen wird und nichts reguliert ist, wird das Internet sich quasi selber abschaffen und wir müssen wieder andere Wege finden zu kommunizieren. Dasselbe kann bei Musik auch funktionieren. Wir wissen, in den Vereinigten Staaten war das erste Mal Nummer 1, die komplett KI generiert war. Das heißt, das Ding kann das. Andererseits könnte man jetzt frech sagen, naja, seit dem Vinyl abgeschafft ist, kann auch jeder auflegen. Das heißt, man das stimmt auch. Das ist tatsächlich so. Jeder kann das lernen. Jeder kann das lernen. Alle zwischen raus. Aber ich möchte auch dazu ermutigen. Kommt und lernt auflegen. Wir machen super Workshops, gerade wieder für Flinter. Gibt sogar was bei uns im Mietstudio, was die Push-Leute machen. Aber ich will jetzt keine Werbung machen. Fakt ist, man muss sich dann auf eine andere Art durchsetzen. Wir sehen ja jetzt, und jetzt wäre wieder kritisch, wie sich zum Beispiel im Social Media Persönlichkeiten, die ihren Fame durch DJing monetarisieren, gewinnen gegen die Leute, die tatsächlich DJing gelernt haben und die gut in DJing sind. Ich sage das jetzt auch ganz wertfrei, weil ja, also irgendwer muss sich entscheiden, wo er hingeht und welche Musik er sich anhört. Und wenn Leute sagen, ich will lieber diese Persönlichkeit sehen, die eben da nervös an Beat-Regler, an irgendwelchen Regeln herumdreht, ohne dass sie was verändert am Sound, dann ist das deren gutes Recht. Ich finde es ein bisschen schade, aber man kann ja da jetzt anfangen zu weinen und zu lamentieren und man kann auch dagegenhalten und das ist das, was ich versuche mit meinen Veranstaltungen und andere Leute machen das ja in Wien auch.
Stimmt, da hast du absolut recht. Jänner 25, da habe ich wirklich ein bisschen nachschauen müssen. Schlagzeile für mich, die eine, die ich jetzt hier in den Podcast-Raum werfe, Neuanfang nach Skandal, Fragezeichen. Der Wiener Techno-Club, das Werk, startet ins neue Jahr unter neuer Leitung. Wir wissen ja, wir haben es auch thematisiert hier im Podcast, nach einigen Vorwürfen gegen den früheren Betreiber übernahm Fabian Walder mit dem 1. Jänner das Ruder im Werk. Und ja, es gab einen Neuanfang ohne die alten Strukturen. Und ja, man könnte eigentlich sagen, die Szene hat den Schritt begrüßt und das Werk ist wieder in ruhige Fahrwasser gefahren.
Ja, ich glaube, läuft auch gut. Ich selber kann wenig sagen, weil ich, wie du weißt, ich habe da eine Geschichte dazu, ein Naheverhältnis. Ich habe dort früher veranstaltet und möchte deshalb irgendwie nicht da in irgendeine Kerbe schlagen, in irgendeine Richtung. Ich sehe halt immer, wenn ich in der Nähe in der Forelle veranstalte, dass es gut besucht ist, dass die Leute zufrieden ausschauen. Wie sie jetzt da was geändert hat, wer da an den Eigentumsverhältnissen beteiligt ist etc., das kann ich nicht sagen, weil ich habe auch einfach hier meine journalistische Arbeit nicht gemacht. Ich bin ja als Gast eingeladen, vielleicht kannst du da was dazu sagen.
Ja, also klar ist natürlich das Gebäuderecht oder quasi die gehört natürlich immer noch dem alten Betreiber.
Ja. Aber der, so wie natürlich wie der Prater Sauna mit dem Hof.
Ja, da wäre dann der Februar dran gewesen. Da ist es ein bisschen anders. Okay. Aber im Werk ist es definitiv so, dass keinerlei Einflussnahme mehr von außen, also vom ehemaligen Betreiber kommt.
Das ich wünsche mir für die Spitalau, dass das Werk floriert und gut funktioniert, weil das immer gut ist, wenn ich möchte jetzt nicht das Wort Konkurrenz hernehmen, wenn Mitbewerb einfach wo stattfindet. Mhm. Die Spitalau ist mittlerweile ein Hotspot für Clubkultur in Wien und es wäre schade, wenn da was weggenommen wird, anstatt dass was dazukommt. Ich wünsche mir, dass das eher ausgebaut wird.
Aber du warst ja, wie gesagt, hast das erwähnt, erfolgreich dort. Hast du nie den Weg zurückgesucht? Frei, also von dir aus?
Bei mir manchmal, wenn ich Dinge so abschließe, dann sind sie auch abgeschlossen. Da bin ich einfach so der Typ dafür. Und bin auch nicht der große Nostalgiker und deshalb möchte ich da nicht den Weg zurückgehen. Außerdem bin ich dort, wo ich bin, sehr zufrieden und ausgelastet. Also ich arbeite sehr viel im Podcast, Brotberuf, Veranstaltungen und suche momentan keine neuen Herausforderungen. Außer sie kommen zu mir, dann schlage ich nochmal doch zu.
Danke, ich habe genug Frauen. Das ist schön zu hören.
Ja, alle suchen nach der Off-Location, ich nicht. Ich bleibe in der kleinen Forelle. Ich finde das super, ich habe dort eine Heimat gefunden, ich kann dort gut arbeiten. Mit all den kleinen Differenzen, die es manchmal gibt, das ist okay, das diskutieren wir aus, das gehört dazu im Leben. Wer das nicht aushält, der hat überhaupt nichts im Nachtleben zu suchen. Sei jetzt ein bisschen provokant, aber das muss man halt aushalten. Aber jetzt dazu sagen, ich muss jetzt irgendwie groß wieder riskieren und einhauen und mich produzieren und was mich selbst darstellen, das ist momentan nicht der Fall.
Bleiben wir kurz noch in der Spitalau. Es ist ja, wie du so sagst, Werk Forelle, dieses Tandem gibt es ja schon lange, funktioniert eigentlich sehr gut, jetzt wieder. Mhm. Aber es gibt natürlich dort auch immer wieder so kleine Troubles. Wie siehst du das eigentlich mit dieser, sag ich einmal, doch recht offenen und oft recht nervigen Dealer-Szene da oben?
Ja, das nervt mich auch komplett. Vor allem kenne ich ja jetzt schon wirklich auch persönlich Leute, die dort Opfer von Angriffen wurden. Und das geht eigentlich nicht. Und ich freue mich eh, weil es durchaus immer wieder Phasen gibt, wo die Exekutive hier auch Präsenz zeigt. Und das wirkt recht gut. Ja, also diese Nächte sind besser und ich würde mir das flächendeckender wünschen. Dafür gibt es auch die Exekutive, meiner Meinung nach, dass sie eben für Frieden sorgt auf der Straße oder wo auch immer. Also es ist jetzt keine Straße, aber du weißt, wie ich meine, on the streets, sozusagen sprichwörtlich. Das finde ich, muss angegriffen werden, sozusagen. Also nicht jetzt im Sinne von angreifen, sondern man muss dieses Thema angreifen. Das sollte dort auch ein sicherer Weg sein für die sich kein Taxi leisten können, weil darum geht es ja. Wer sich's leisten kann, kommt dann mit dem Taxi, steigt vor der Tür aus, ist super safe. Aber jetzt Leute, die ein bisschen jünger sind, kommen dann von der U-Bahn und dann trauen sie sich das nächste Mal vielleicht nicht mehr, weil sie dort 2-3 schlechte Erlebnisse hatten. Und das war ja früher vom Flex auch so, wie das Flex noch irgendeine Relevanz hatte, dass ich selber mich auch so unwohl gefühlt auf dem Weg ins Flex, dass ich dann irgendwann mal nicht mehr gegangen bin, ganz ehrlich gesagt, wie ich halt 17 war oder so, ja, oder 20. Oder zumindest nicht an jedem Abend. Man hat halt Abende, da fühlt man sich, okay, jetzt bin ich abenteuerlich, dann gehe ich beim Flex vorbei. Und es gab Abende, wo ich gesagt habe, bevor ich mir das gebe, hören wir jetzt lieber zu Hause einen Mix an von Drum and Bass Arena.
Und du bist ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt einer, der vielleicht als Opfer wahrnehmbar ist. Ja.
Aber es gibt halt Abende, weiß ich nicht, so wie jetzt bin ich verkühlt und so weiter, da suche ich eben nicht die Herausforderung oder die Konfrontation. Und das ist halt jetzt in der Spitäler teilweise wirklich so, da braucht man schon manchmal ein bisschen an Mut, dass man durchgeht. Und das finde ich schade und deshalb, ja, liebe Polizei, wir freuen uns, wenn ihr dort seid. Ja, ist ja nicht immer so, dass man sich über die Polizei freut in der Nachtkultur. Ja. Wenn die Finanzpolizei einreitet und die Party halb stoppt zum Beispiel, das kennt man auch. Das finde ich, könnte man manchmal ein bisschen diskreter machen, wobei ich muss sagen, und da darf ich mich echt auch nicht beschweren, die Beamtinnen und Beamten, denen ich da begegnet bin, waren sehr, sehr zurückhaltend und haben sich dort nicht produziert. Aber du weißt, wie ich meine, man freut sich ja trotzdem nicht. Wo wir uns freuen, ist, wenn da oben für Frieden gesorgt wird und Präsenz gezeigt wird, ja, auch jetzt ohne irgendwie Racial Profiling oder sonst was, sondern einfach nur, wenn man da ist, dann ist eher Ruhe.
Mhm. Februar, immer ein bisschen ein toter Monat. Es gab natürlich dazwischen auch das Lighthouse-Festival in den Alpen. Lighthouse ist ja ein umtriebiges Festivalkollektiv. Ja,
bei denen läuft es, ne?
Bei denen läuft es, glaube ich, die können sich nicht beklagen. Insgesamt ja 4 Ausgaben, Bad Gastein, dann Sansibar, Kroatien. Und habe ich jetzt was vergessen?
Ja, das ist quasi das Urleithaus in Kroatien und Neuengland.
Ist ja wurscht. Südafrika natürlich, ja. Südafrika, genau. Also das ist dann im Block von Jänner bis in den Juni. Bist du noch Teil vom Leithaus?
Ich habe einmal gespielt, überhaupt nur beim Lighthouse, aber habe das sehr genossen. Es war richtig schön. Und ich bin insofern Teil, dass ich ganz, ganz viele Freundinnen und Freunde habe, die ganz viel dort sind. Und die immer ganz begeistert berichten. Und das ist halt, ja, das ist ein Projekt, das gut aufgeht. Die haben eine Nische sozusagen gefunden in dieser Unternehmensbranche, die wir beide auch betreiben. Und ich finde das völlig okay und super. Und freue mich für meine Freundinnen und Freunde, die dort jedes Mal hinfahren. Ich habe einfach die Zeit nicht. Beziehungsweise suche ich mir dann eher aus, dass ich mein Geld lieber für den Urlaub in Thailand ausgebe oder sonst was. Man hat ja heutzutage nicht so viel Budget, dass man überall hinfahren kann.
Das stimmt, das ist absolut korrekt, gerade in Zeiten wie diesen. Ein kleiner, vielleicht einziger Kritik, dass man doch auch immer wieder merkt, dass es immer dieselben Leute sind, die aus Wien da spielen dürfen, die halt dem Booker sympathisch sind und viele andere eigentlich quasi
ja, nicht wobei, mehr dran kommen. Das ist halt eine Philosophie-Sache, wenn man mit seinen Residents arbeitet und die bringen die Leute hin und die spielen auch so, dass man sie gern hat, dann finde ich da nichts verwerflich. Und ich weiß, was du meinst, natürlich wäre ein offenerer Zugang immer schön, aber man muss ja das auch praktikabel halten. Ja? Und zuverlässige Leute zu haben, die wirklich dann erscheinen beim DJ-Gig zum Beispiel. Das muss man auch mal sagen. Also jedes Mal, wenn man ja jemanden neu bucht, macht man auch ein bisschen ein Experiment. Kommt der wirklich? Ja? Oder steht dann da und meine Gäste haben keine Musik möglicherweise? Ja? Oder muss jemand einspringen?
Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, ehrlich gesagt.
Wirklich?
Nein,
aber alles schon.
Also tatsächlich noch nie passiert, dass DJs, die man bucht, gerade für solche Events, wo man ja dann wirklich stolz sein kann drauf.
Aber ist es insgesamt so, das habe ich mir gedacht, ein bisschen in der Vorbereitung, ist es so, dass wir momentan wieder so ein bisschen zurückgehen, was irgendwie so die Aufteilung zwischen den diversen Gendern betrifft, also dass es wieder mehr männlich wird. Auch wenn ich deinen Podcast höre, habe ich so den Eindruck, dass, ohne dass du das jetzt absichtlich machst, aber dass die meisten Crews, die jetzt neu anfangen, die meisten DJs jetzt wieder Männer sind. Oder männlich gelesene Personen.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Also manchmal wünsche ich mir, die mir damals richtig am Nerv gegangen sind, weil ich einfach Stempel nicht mag, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt bräuchte man manchmal vielleicht wieder Mädels, die stempeln die Partys. Kannst du dich erinnern?
Ja, richtig.
Die den Prozentsatz gestempelt haben, die aber Die bräuchten wir jetzt vielleicht mal kurz, damit wir wieder dran denken, dass wir auch Frau buchen oder weiblich gelesene Person oder Flinter.
Es war ja 23 meiner Meinung nach so das Hochjahr, wo sehr, sehr viele junge Damen angefangen haben aufzulegen. Tatsächlich kommt mir jetzt aber auch vor, und das wäre jetzt auch so das Thema des Februars, weil da waren, das war so die Geburtsstunde für mich der Do-It-Yourself-Mini-Raves.
Ja.
Sei es jetzt in Waschsalons, im Chibo, in Cafés, in Pizzerien, die dann viral gegangen sind. Ich weiß nicht, um was es dort genau gegangen ist. Eintritt hat man natürlich nicht verlangt. Das waren nur so 20, 30 Leute, 50, die dann getanzt haben. In meiner Bruno-Marx-Allee im Café Vogel zum Beispiel waren das dann schon 150, 200.
Wow.
Rausgeraucht hat. Die ganze Gasse hat davon gesprochen. Und die Dinge, die ziehen natürlich dann wieder weiter. Wer dann diese Kollektive sind, die kommen und gehen, das ist ja wirklich sehr schnell, das weiß ich oft selber nicht mehr. Viele wollen dann auch gar nicht reden, weil sie das nicht zu sehr in die Öffentlichkeit tragen wollen.
Na klar, das ist teilweise keine Unternehmensformen etc., was sich auch nicht auszahlt, ist ja Liebhaberei in Wirklichkeit, da wird ja nicht viel Geld verdient. Aber das verstehe ich, dass man sich da lieber bedeckt hält.
Ja.
Also das sehe ich ein, ja. Inwiefern das jetzt der Clubkultur hilft, dass man eben diese ganzen Pop-Ups und diese kleinen Geschichten, ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch natürlich, wie soll jemand wo reinkommen? Wie ich gerade gesagt habe, bei mir ist die Barriere auch sehr hoch, bei mir auflegen zu können. Beim Lighthouse Festival auch, bei dir weiß ich nicht, wahrscheinlich auch. Und deshalb suchen die Leute halt andere Möglichkeiten und das ist auch legitim.
Na gut, ja. wir haben natürlich auch immer wieder unsere Kollektive, die wir in die Kitchen einladen. Die sollten natürlich schon einen Steckbrief haben.
Ja.
Und am Main Floor, sage ich mal, erledigt sich das Ding meistens von selbst, weil wir sind ein paar Residents und lassen dem internationalen Act ohnehin frei Räume, wie lange er spielen mag. Also die Zeiten der 2-Stunden-Sets sind ohnehin vorbei. Ich glaube, bei dir ist das auch nicht anders.
Also nachdem meine Residents sehr, sehr, also ich habe jetzt eine große Anzahl von Residents. Wir haben jetzt mittlerweile, ich müsste jetzt sogar durchzählen, also wir sind, glaube ich, jetzt mit mir 6 Residents. Ja, bin mir jetzt nicht 5 oder 6, musste ich jetzt im Kopf nachzählen, dafür habe ich jetzt keine Zeit bei dieser Live-on-Tape-Sendung. So, und die wollen natürlich alle auch mal spielen. Und das heißt, wir schauen schon, dass die Main-Acts einen Slot haben, die suchen sich aus, ob es 2 Stunden oder 3 Stunden sind. Und dann spielen wieder wir. Also das ist uns auch wichtig. Und die Leute kommen ja auch zu einem großen Teil, möchte mich da nicht wichtig machen, aber oder meine Residents möchte ich schon wichtig machen. Die kommen auch wegen meiner Residents und wegen mir oft. Deshalb sage ich das jetzt ganz mit erhobener Brust und erhobenem Kopf. Erhobene Brust gibt es gar nicht, gell? Nee, also mit geschwollter Brust.
In meinem Fall geschwollene Brust.
Also deshalb bei uns ist halt das auch wichtig, was die Residents spielen und nicht nur der Main Act. Und also diese rein Headliner-driven Partys, das war ja eh nie mein Ding. Und da muss man auch sagen, das ist auch ein interessantes Thema für diesen Jahresrückblick, funktioniert ja auch nicht mehr. Weil diejenigen, die dann wirklich ziehen, die kosten so viel.
Ja, unglaublich.
Dass man die sich die eh nicht leisten kann in einem, jetzt sagen wir mal, Club. Ja, da braucht man dann eben vielleicht die Pyramide oder irgendwelche großen Hallen. Wenn man dann eben die Charlie DeWitt, Amelie Lance, wie ich sie nenne, oder irgendwelche anderen Big Names hat. Ja. Aber wie soll sich denn das ausgehen? Und deshalb muss man dann halt Leute finden, die man gut vermarkten kann, die man gut, also vermarkten klingt jetzt negativ, aber wo man gut kommunizieren kann, wofür steht diese Künstlerin, dieser Künstler oder alle dazwischen und außerhalb. Was machen die? Muss das einfach verkaufen, muss den Leuten eine Geschichte erzählen und dann hoffen, dass die Leute auch kommen. Und ja, das ist halt immer eine Herausforderung.
Gehofft, dass die Leute kommen, hat auch die Pratersauna. Und jetzt bin ich beim März 2025. Ja. Im März am 7. hat die Pratersauna nach dem nächsten Umbau und Umbruch wieder ihre Pforten geöffnet. Und du hast es vorher angesprochen, ja, wie ist da die genaue Konstellation? Es ist ein bisschen dubios. Martin Ho hält natürlich immer noch sozusagen die Hauptmiete, weil er einen langen Mietvertrag hat und hat das dann sozusagen an die neuen Betreiber unter Sebastian und seine Truppe, die ja schon zweimal hier war, weitergegeben. Ich kann jetzt noch immer nicht ganz sagen, wie gut das Ding aus den Startlöchern gestartet ist. Sie waren mit sehr viel Herzblut dabei. Sie haben das wunderschön umgebaut, auch den Garten. Gerade eben geht das Ganze natürlich in den Winter. Das war noch nie die beste Saison für die Pratersauna. Wie ist dein Verhältnis zur Pratersauna? Wahrscheinlich ein Nicht-Verhältnis, oder?
Das stimmt nicht. Nein, ich habe gespielt einmal, tatsächlich. Das war richtig geil. Also es war noch ganz am Anfang, das Monitoring hat noch gefehlt und so weiter. Das war für mich ein bisschen schwer, weil ich so von der alten Schule bin. Aber wirklich noch No Hard Feelings, es war ein wunderbarer Abend, ich habe es geliebt und ich finde, dass die das richtig geil gemacht haben dort. Also das schaut jetzt so aus, wie ich die Bratasauna eigentlich immer gesehen hätte. Ich höre halt, dass es in letzter Zeit, aber das ist jetzt Gerüchteküche, aber das machen wir hier auch. Es kann ja jeder sich melden und sagen, das war scheiße, dann wirst du das beim nächsten Mal klarstellen. Ich höre leider, dass es halt von den Zahlen her auch schwierig ist für die Bratasauna. Ja. Da gibt es ganz, ganz konkrete Gerüchte schon und das sage ich jetzt nicht deshalb, weil ich das Lokal schlecht machen will. Im Gegenteil, geht's bitte hin und unterstützt es. Aber weil ich ihm zeigen will, wie schwer es ist, etwas aus, auch wenn das schon einen guten Namen hat und auch wenn die Leute das schon kennen und sagen, da bin ich neugierig, wie schwer das ist, etwas zu finanzieren heutzutage.
Richtig.
Und deshalb sage ich das und das ist ganz wichtig, wenn alle zuhören, hoffentlich auch von der Wiener Stadtregierung. Alle brauchen Geld. Ja? Wenn ihr Nachtkultur wollt, müsst ihr Geld dafür klar machen. Und zwar nicht irgendwie super bürokratisch mit 17.000 Formularen und dann muss man es jetzt zurückzahlen in Wirklichkeit, sondern wir brauchen jetzt kurzfristig Geld, um über diese Krise zu kommen.
Ja, das ist wahr und ich bleibe natürlich auch bei dem Thema dran. Ich hoffe und wünsche natürlich auch, dass die Bratasauna weiterhin ein Teil der Wiener Clubkultur bleibt.
Ich wünsche mir das vor allem mit dieser Konstellation, weil das super sympathisch war, wie ich dort gespielt habe, muss ich sagen. Also das war ein tolles Welcoming, das war ein tolles Set, das war eine tolle Vor- und Nachbereitung, da hat alles von der Rechnungslinie, du weißt, diese ganzen Kleinigkeiten, bis zum Artist Care, dass einfach, dass wieder, ich war mit dem Auto unterwegs, das heißt, ich habe alkoholfreies Bier getrunken, aber dass das Getränk wieder mal nachgefüllt wird, wenn man alleine auflegt und so weiter. Da hat einfach alles gestimmt und wir wünschen, dass die das weitermachen.
Ja, das stimmt. Apropos faire Rechnungslegung, auch das ist nicht immer gewährt in den letzten Jahren und Monaten in Wien.
Ja, wobei ich bin jetzt auch schon mal ein paar Wochen eine Rechnung offen geblieben, weil ich es ganz einfach nicht zahlen konnte, weil zum Beispiel dann eben am Jahresende jetzt kommt der Steuerberater, vor allem kommt der ORF und will Geld von mir. Ich habe nicht gewusst, dass ich auch so eine Art GIS-Gebühr zahlen muss als Unternehmer, kommt jetzt zu mir. Dann, also es kommt halt vieles manchmal auf einmal und dann
muss... Du musst deine eigene GIS-Gebühr zahlen?
Ja, ich habe 200 Euro bezahlt, weil ich im letzten Jahr so und so viel Euro an Gehälter ausbezahlt habe. Und dann musste ich für diese Leute eine Art GIS-Gebühr, das heißt ja nicht mehr so, aber eine ORF-Gebühr bezahlen. Das war nicht viel, 200 Euro, aber in Summe, es kommt dann so viel auf einmal, dass ich dann echt auch mal sagen musste, liebe Leute, liebe Residents, kann ich euch bitte eine Gage mal offen schuldig bleiben? Und ich sage das hier so offen, man redet in Österreich nicht über Geld. Aber das ist vielleicht ein Problem. Und wenn bei dir vor kurzem, meine lieben Freunde, aus dem, jetzt hätte ich fast Freundinnen und Freunde gesagt, das sind aber zwei Freunde aus dem, ich glaube, sie wären auch beide gern männlich angesprochen, aus dem SAS waren, dann werden die das bestätigen und dann sind wir hier einfach auf einem wichtigen Punkt. Fang mal an, über Geld zu reden auch, bitte, und sind wir nicht zu stolz. Es ist momentan schwierig, es ist auch keine Schande, mal eine Rechnung schuldig zu bleiben, aber wir müssen drüber reden, vor allem müssen alle zusammen eine Lösung finden. Ich bin jetzt auch kein Fan von Ansätzen, wo man sagt, die Großen sollen ein Geld abgeben für Kleine, weil also wer soll das festlegen? Wer ist dann groß, wer ist klein? Aber dafür gibt es ja eine Politik, eine Stadt, einen Staat, dass man einfach sagt, Kultur ist hier, um sie zu bewahren. Das bringt etwas, das bringt ja Wertschöpfung. Also die Leute sind ja unterwegs, da kommt ja Umsatzsteuer wieder rein. Und dafür hat man einen Staat oder eine Stadt auch, ja, dass man bei solchen Dingen dann sagt, da greife ich regulierend ein. Ja, außer man will in einem neoliberalen Disneyland wohnen und dann überleben halt nur die Allerstärksten. Dann hat man halt nur mehr Bierzelte und ja, Halligalli, TikTok, Techno.
Da kommen wir jetzt gleich dahin. Ende März, Anfang April ist es dann... ist von der Stadt ein politisches Zeichen gesetzt worden mit diesen Free Spaces.
Ja.
Da wurde dieses Projekt ausgerufen. Ein Projekt für legale Open-Air-Raves ohne Konsumzwang. In dem Fall jetzt auf der Donauinsel. Da gibt es einen klar geregelten Bereich. Man kann konnten sich hier anmelden und 3.000 Euro Förderung abgrasen für ihr künstlerisches Programm. Und hier ging es natürlich scheinbar der Stadt um den Stellenwert der Clubkultur. War aber nicht unumstritten. Was sagst du zu dem?
Also, ich habe da jetzt keine Privatmeinung dazu. Es ist halt, beide Seiten sind legitim. Einerseits sagt man will was machen für die jungen Menschen und die brauchen neben den Clubs auch Orte, wo sie im Freien feiern können. Die können da mal ihr erstes Geld verdienen. Die Crews, die sich bewerben können, Förderung bekommen. Da kriegt man mal faire DJ-Gagen. Auf der anderen Seite sagen die Clubs natürlich, wir krachen wie Kaisersemmel. Ja, wir haben kein Geld. Uns wird vorgeschrieben jetzt, was ja auch nicht schlecht ist, aber ich sag's ganz einfach, Awareness zu machen, was wieder Geld kostet. Wir müssen Konzepte erstellen. und so weiter. Also es fehlt Geld an allen Ecken und Enden und dann wird halt das Geld eher für sowas verwendet. Das hat für ein bisschen Frust gesorgt, würde ich mal so meinen, und hat ein bisschen auch einen Keil zwischen manche Clubs und die Club Commission oder die Club Commission dann getrieben. Ich habe dazu keine Privatmeinung, weil ich war noch nicht auf seinem Ding dort. Also ich kann nur sagen, das Geld fehlt und es wäre schön, wenn man sich dafür einsetzt, dass die Clubs Geld bekommen, um diese tollen Dinge, die da durchgesetzt werden, auch zu finanzieren. Das ist mein Standpunkt.
Wir bleiben gleich dabei. Mhm. Es gab ja dann auch im April das Gesetz, das die Clubkultur schützen soll. In einer der letzten Wiener Landtagssitzungen vor der Wahl wurde eine Novelle des Wiener Veranstaltungsgesetzes beschlossen. Kultlocations wie die Arena erhalten nun Bestandsschutz, dürfen den bisherigen Lärmpegel erhalten, selbst wenn neue Wohnbauten in der Umgebung entstehen. Damit hat sich der Lärm um die Arena quasi abrupt gelegt. Neuankömmlinge müssen sich künftig mit dem Club als Nachbarn arrangieren. Und für Open-Airs-Events gilt jetzt, vor Wochenende darf jetzt bis 23 Uhr laut gespielt werden, wie bisher 22 Uhr. Aber ist das auch wirklich durchexerziert worden? Ich habe nämlich gehört, außer der Arena hat es nicht wirklich vielen geholfen.
Ja, weiß nicht, ob es der Arena so sehr geholfen hat. Ich war auf zwei Konzerten, weil mich die Arena nicht schlecht reden. Ne? Wobei, die könnte sich auch ein bisschen mehr für Clubkultur engagieren und ein bisschen edgier Sachen machen und Awareness machen etc. Sage ich jetzt mal ganz
absolut.
Jetzt bin ich doch ein bisschen kritisch der Arena gegenüber, weil da passiert recht wenig. Aber ich war auf zwei Konzerten und beide haben nicht gut geklungen. Und ich habe mir die alte Anlage halt irgendwie zurückgewünscht. Vielleicht waren das zwei Tage, wo der Wind schlecht war oder wo die Anlage schlecht eingestellt war oder der externe Techniker, der mit der Band gekommen ist, war nicht gut. Deshalb möchte ich das nicht verallgemeinern. Aber ich bin dort schon einmal gedacht, oh Gott, kann ich bitte einfach dieses Konzert hören? Ne? Und es war einfach leise und nicht leiwand. Und ich wollte einfach die alte Open-Air-Arena zurück. Das gesagt habend, ja, wie gesagt, es ist eh schön, wenn man einzelne Projekte so hervorholt, wie die Arena, die auch ihre Berechtigung haben. Ist ja wirklich ein Kulturgut Wiens. Also ich bin mit glaube ich, 13 Jahren das erste Mal für ein Punch and Stench Konzert gewesen in der Arena. Die bedeutet mir viel. Badlands Massacre waren meine ersten Partys dort. Also bedeutet mir die Welt. Aber natürlich muss man auch sagen, es gibt auch andere Spielstätten, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten was tun. Und da könnte man natürlich dann auch ein bisschen mehr fördern und hinschauen. Und die Arena macht sich halt auf einem Foto besser als andere, sage ich jetzt mal, ohne jetzt den Namen zu nennen.
Da komme ich dann auch im Mai dazu, weil da gab es ja dann auch den nächsten Wirbel dann in der Metastadt und so weiter, als ja dann eine Veranstaltung dann doch plötzlich ganz leise sein musste. Vorher möchte ich aber noch zu diesem Awareness-Konzept kommen, das ja auch in diese Zeit fällt, dass da beschlossen wurde. Wir wissen es alle, ab dem nächsten Jahr müssen alle Clubs über 300 Gästen verpflichtende Awareness-Konzepte und geschulte Awareness-Beauftragte vorweisen. Und bei Großveranstaltungen über 2000 Euro geht es dann noch weiter mit Umwelt- und Abfallkonzept und so weiter.
Personen.
Es gibt eine Übergangsfrist. Viele Clubs haben das natürlich schon gemacht, du vor allem mit deinen Sachen.
Ja, wir sind da sicher mit Vorreiter, wobei ich das nicht auf meine Fahnen hefte, sondern ich habe ganz einfach dafür immer Ressourcen frei gemacht. Mhm. Ich bin der das leitet, wofür gibt es Geld, und ich habe einfach gesagt, wir machen für Awareness Geld bereit. Und ich habe jetzt ganz neu den Aurel, der das jetzt organisiert und der mir sagt, dass wir zu denen gehören, die da sicher am besten zahlen in Wien und die das gut organisieren. Das, glaube ich, kann man uns auf die Fahnen schreiben, und ich bin sehr stolz auf meine Leute, die das machen. Das ist ein Knochenjob und es muss aber eine bezahlte Tätigkeit sein, und da fehlt mir schon wieder halt irgendwie die Idee, wie soll jetzt eine Branche, die gerade so wirklich aus allen Ecken und Enden keucht und feucht und sagt, wir brauchen Geld, wie soll die das jetzt stemmen? Und da muss man halt dann drüber reden, weil seinen fünf besten Freunden eine Awareness-Weste rüberzuziehen und zu sagen, das ist jetzt das Awareness-Ding, und dann laufen alle ketaminisiert durch die Gegend, das ist natürlich keine Awareness, sondern das muss bezahlt sein, das muss nachweislich sein, das muss gut sein. Und wenn man auch bei Dingen, die man institutionalisiert, ja, ich stelle mir jetzt vor, dass eben so eine Schlagerveranstaltung im ersten Bezirk jetzt bekommt den Auftrag, du brauchst jetzt ein Awareness-Konzept. Na, da wäre ich gerne ein Mausel. Aber das, wie gesagt, kritisieren ist immer leichter als gestalten. Ich will jetzt gar nicht Kritik darüber, weil ich finde Awareness wichtig. Awareness ändert etwas. Awareness ist ganz, ganz fundamental und lieber auch woanders sparen und bei der Awareness Geld freimachen, keine Frage. Aber man muss trotzdem die Frage stellen, wenn man das institutionalisiert, erstens, wer zahlt und zweitens, wer soll diese Qualität dann kontrollieren, weil was nicht sein kann. Also ich behaupte jetzt mal, bei uns kann auch immer was passieren. Es gibt keine Safe Spaces, nur Safer Spaces. Aber bei uns kann trotzdem jetzt eine queer gelesene Person kommen und wird sicherer sein als woanders. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, jetzt haben alle diese Awareness, ob man da nicht dann einen falschen Eindruck schafft, ihr seid jetzt überall sicher, weil das wird dadurch nicht passieren. Mhm. Das geht sich nicht aus.
Die Forelle wird ja ein Awareness-Konzept präsentieren. Wir wissen es wahrscheinlich aus Raunen. Das heißt, dass auch dann für alle Veranstalter das dann quasi mitbenutzt werden kann, hoffentlich. Das läuft dann auch über eine App. Was hältst du davon?
Ja, ich halte prinzipiell viel davon, dass man Awareness nach vorne treibt und dass es immer mehr Awareness überall gibt. Dinge so zu institutionalisieren, haben in der Vergangenheit in meiner Erfahrung nach dazu geführt, dass sie zu Punkten, die man abhackelt und nicht so leidenschaftlich und ernst betreibt. Aber ich hoffe, dass ich falsch liege. Mhm. Ich hoffe, ich habe das dazu gesagt, dass sich keiner auf dem Schlips getreten fühlt. Aber ich stelle mir nicht in die Sendung, wenn ich gar nichts sage. Ja? Also das ist meine Haltung, wenn man Dinge institutionalisiert, muss man vorsichtig sein, dass sie nicht irgendwann einmal zu einem Selbstläufer werden und einfach nur den Selbstzweck dienen.
Stimmt. Der Mai war ein Monat, in dem die Open-Air-Saison so langsam begonnen hat. Er war ja heuer nicht besonders warm, der Mai. Mhm. Der begann erst im Juni dann so richtig durchzustarten. Es gab kleinere Avantgarde-Festivals in Wien und Niederösterreich, Donau-Festival. Mhm. Warst du da mal?
Nein.
Haben auch große Leute gespielt in der Vergangenheit, hat sich aber jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen mehr in Avantgarde-Ecke begeben. Mhm. Auch die Festwochen natürlich. Schade eigentlich, dass das Hyper-Reality nur noch so ein Mini-Ding geworden ist. Glaubst du nicht, dass Wien endlich auch mal wieder ein Festival braucht, ein Musikfestival? Jetzt nicht unbedingt ein Donauinsel-Festival. Das haben wir schon,
Ich war dieses Jahr gerne am Donauinsel-Fest. Ich sag's, wie es ist. Hat halt mit Clubkultur jetzt so viel zu tun, wie ein Nilpferd mit einem Raufahren. Ja. Also sehr wenig, meiner Ansicht nach, diese wenigen Versuche, die dort waren mit Clubkultur. Also,
schöner Vergleich.
Das war wirklich dieses Jahr ein bisschen schade. Also die Clubkulturbühne war auf einem ganz anderen Ort und war wirklich klein und hat mir selber auch nicht so viel Freude gemacht, dass ich dort geblieben bin. Aber das ist wieder eine Kritik auf sehr hohem Niveau. Also ich bin auch froh, dass es eine gegeben hat, dass Leute Geld bekommen haben für den Auftritt und freue mich, dass es das gibt. Vielleicht kann man das ausbauen. Das ist einfach meine Bitte. Noch größer, mehr etc. Das wäre mein Wunsch. Ja. Aber ja, Wien braucht Festivals, vor allem Kunstfestivals, eben Festivals, wo die Leute hinkommen, weil sie sagen, wir vertrauen den Kuratorinnen, Kuratoren, allen dazwischen und außerhalb. Und dort werden auch Acts gebucht, die jetzt nicht eben nur auf TikTok erfolgreich sind, sondern die einfach eine andere Qualität bieten. Was auch eine Qualität ist, auf Social Media erfolgreich zu sein. Mhm. Nicht falsch verstehen. Aber es braucht halt auch was anderes. Das Problem ist, dass hier auch wieder das Förderwesen ins Spiel kommt, ja, was die Marlene Engel sehr viele Jahre halt großartig gemacht hat, ist wirklich Fördergeld bereitzustellen und dann Leute zu buchen, die sonst nicht so oft gebucht werden.
Ich glaube, das Geld, das damals gegeben hat, das gibt es jetzt auch nicht mehr.
Das kann sein, dass es das ganz einfach nicht mehr gibt, diese Fonds, diese Töpfe, weil einfach alles leer ist. Und im Prinzip ist das die große Überschrift über allem. Also ist ja ganz egal,
worüber wir reden. Podcast
waren über mehr Sicherheit auf der Spittelau, Kunstfestivals, Open Airs, Awareness, überall geht es ums Thema Geld und Geld fehlt. Aber die Frage ist, wir müssen ja aus dem auch wieder raus. Es muss ja ein Leben nach der Krise geben. Und die Frage ist, wann kommt es? Und wie ist es zu schaffen, meiner Meinung nach, mit einem reinen Sparprogramm kommt man im Netto in eine Krise?
Die Leute sind ja auch so in Panik, dass sie selbst nichts mehr ausgeben wollen. Eben. Ich sehe es an mir selbst. Ich spare lieber für, sage ich mal, besondere Sachen, so wie du jetzt sagst, du fährst nach Thailand. Mhm. Oder andere sagen, sie sparen fürs Lighthouse Festival oder für Richtig. Signal in der Pyramide. Aber sie geben es nicht mehr im Club aus, also sie geben es nicht mehr im Kleinen aus und das tut ein bisschen weh. Was im Mai auf jeden Fall auch passiert ist, was jetzt ins nächste Jahr schon reinstrahlt, JJ hat den Song Contest gewonnen und der findet nächstes Jahr in Wien statt. Das wird sicher auch Halligalli. Wie bist du? Was sagst du?
Ja, ich freue mich total auf den Song Contest und bin total hyped und habe zum Glück zufällig das Wochenende auch eine Veranstaltung am Veranstaltungstag, also am Tag des großen ESC-Finals.
Was für Zufall?
Nein, ist tatsächlich ein Zufall. Ich schwöre bei Kebab, wirklich. Es ist ein reiner Zufall. In dem Fall, ich hätte mich aber ansonsten auch um den Termin bemüht, um ganz ehrlich zu sein, weil ich da natürlich mit einem ESC-Floor die Leute anlocken werde, die Techno hören wollen und die aber trotzdem auch einen ESC-Floor haben wollen, weil, also ich kenne viele Leute, die gehen liebend gern auf den ESC, aber gehen lieber zu Techno feiern. Und diese Schnittmenge fange ich da ab. Und ich glaube, das wird ganz großartig. Und ich glaube, da kann man in ganz Wien was machen, nämlich schon unter der Woche mal.
Buch nur jetzt schon deine Hotels.
Nein, Hotels habe ich schon, kann man schon nicht mehr buchen.
Kann man schon, ist ähnlich wie zu einer.
Mein Hotel, wo
20.000 Euro
ich habe ein Partnerhotel in Wien. Ich habe ein Partnerhotel und ich buche dort jedes Jahr ca. 20 bis 30 Nächte. Und das seit 5 Jahren. Und ich liebe sie. Und wir arbeiten super zusammen. Und ich kenne dort mittlerweile jede Person eigentlich, die dort, also die dort arbeitet, aber die haben sofort, wie wir den Vertrag für nächstes Jahr gemacht haben, diese Zeit ausgeschlossen. Ja. Also das, da werden wir, aber das ist wieder gut, weil da arbeiten wir mit lokalen Lineups
und
da braucht man in dem Fall keine internationale Unterstützung.
Was auch begonnen hat, ist das Techno-Café. Das geht nächstes Jahr in die 30. Saison.
Wahnsinn,
unfassbar. Immer noch wahnsinnig erfolgreich. Ebenfalls begonnen hat Albert und Tina, so ein bisschen das Pendant am Mittwoch, allerdings viel kommerzieller. Was allgemein auffällt, gerade bei so Locations, auch wie dem Volksgarten und allen anderen größeren, die Leute hören wieder mehr kommerzielle Musik. Ist dir das auch aufgefallen? A und ja. B, baust du das in deine Events auch mit ein?
Jein, also mir ist es aufgefallen. Es gibt auch jetzt wieder mehr gute kommerzielle Musik, das muss man auch sagen.
Aber Katie, ich rede ja wirklich von diesen alten Schmonzetten, die dann immer wieder laufen und wo dann Videos viral gehen, wo irgendwie ein alter Mann aus Wien mit einer Amerikanerin zu Katy Perry tanzt. Das sind Nummern, die haben mir damals nicht gefallen. Warum müssen sie mir jetzt gefallen?
Ja, sie müssen eh überhaupt nicht gefallen, aber es ist ja legitim, wenn jemand daran Freude hat. Das Ding ist, es sollte alles geben und es sollte die Bandbreite groß sein. Und wenn sich es halt auf das reduziert, dann muss man es auch natürlich ein bisschen kritisieren, weil auch die Veranstalterinnen und Veranstalter die Verantwortung haben, dass es eben in die Breite geht. Und ja, wir machen auch ein bisschen mehr Pop und Drag, wobei, nachdem wir das wieder mit Drag kombinieren, dann ist ja diese Komponente weg, dass es eben sozusagen Nummern sind, die man früher schon nicht mochte und dass man nichts damit macht, sondern sie einfach abspielt. Sondern wenn ihr zum Beispiel, wenn man das kombiniert mit einem Drag-Konzept, dann hat man eine Künstlerin dort, eine Drag Queen, die einfach diese Musik neu interpretiert, die was mit Mode macht, die andere Kunstformen mit einfließen lässt. Und ich finde, so kann man das ja angehen. Wenn das denn die Leute schon hören wollen, dann finden wir doch andere Wege, anspruchsvoll dabei zu sein. Mhm. Und das ist mein Zugang. Und das haben wir am zweiten Floor recht viel geplant nächstes Jahr.
Ja. Du hast ja zwei Formate, wir haben ja schon viele Podcasts gemacht.
Jetzt haben wir drei. Meat Market kommt zurück in der Forelle.
Meat Market, das
genau,
Urformat.
Da kommt eben auf den, das Urformat kommt zurück, da wird eben der zweite Floor auch poppig mit Drag Queens an den Turntables. Und wenn wir es irgendwie schaffen, ich weiß nicht, wie in der Kitchen noch mit einer Drag Show, aber das ist mit dem Fluchtweg schwierig.
Und dann
da ist ein Fluchtweg.
Dann ist eine Flucht weg, genau. Fish Market gibt es dann auch noch und
Ficken Plus.
Ficken Plus. Mhm. Und alle drei in der Forelle?
Alle drei in der Forelle, bleibt doch so.
Und da gab es ja auch noch Mutter, die ist die sanft in Schlaf mit.
Das sanft den Schlaf und jederzeit bereit, reaktiviert zu werden, wenn es irgendwo einen Ort gibt, der für uns funktioniert. Das war damals im SAS leider nicht mehr so. Ich liebe das SAS und alle meine Residents auch, aber die Leute sind nicht mehr gekommen und wir wissen bis heute nicht, warum. Mhm. Aber vielleicht war das halt schwer, diese Liebe zu übertragen. Keine Ahnung, es wird sicher an mir liegen, weil ich suche den Fehler immer bei mir. Okay. Also ich verstehe es bis heute nicht, warum die Leute nicht so gerne ins SAS gegangen sind wie ich, nämlich meine Leute. Und es war dann eher zufällig, ob es voll war oder nicht. Und das geht dann halt auch langfristig nicht, weil
war ja auch so wie unsere Versuche im Flex mit dem Meat Market, hat ja auch, war okay,
ja.
Aber woanders so, hat es besser funktioniert.
Genau, das ist sehr interessant, dass einfach nicht alles sogar, überall geht. Ja, genau. Also das ist wirklich sehr spannend.
Ja. Kommen wir zu dem Juni, wir sind eh schon ordentlich weit.
Ja, wir sind schon relativ aber lang auf Sendung.
Das ist beim 150. Das ist legitim. Der 5. Juni, wie immer der Pride Month und natürlich der Höhepunkt des Sommers. Für dich wahrscheinlich auch der Monat schlechthin. Ja. Wie war die Pride heuer für dich? Die haben immer Glück mit dem Wetter. Ich glaube, irgendwas müssen. Da gibt es Connections, glaube ich.
Da gibt es Connections, ja. Wenn man das Ganze ja brav ist, hat man Glück mit dem Wetter.
Immer paradiesisches Wetter.
Nein, das war sensationell wieder. Das ist, was soll ich da sagen? Das ist halt mein Weekend. Ich liebe es. Und wir haben, also ich habe wieder auf der Hauptbühne gespielt und habe dort liebe alte Freundinnen und Freunde getroffen und die Parade mir ein bisschen angeschaut, auch dieses Jahr. Und das ist wirklich toll, was da geboten wird. Und danach die Partys überall. Also die Pride ist einfach wirklich sowas wie mein Lieblingstag. Also jetzt, Pride ist ja ein Monat, beziehungsweise dann die Veranstaltung in eine Woche, so ein bisschen komprimiert. Aber dann der Tag selber, der Paradentag, ist schon sowas wie mein Lieblingstag in Wien. Da ist Wien halt schon richtig on the map. Seit der Euro Pride. Und das Wetter hat seitdem auch nicht ausgelassen. Und ich glaube, jetzt fest auf Holz.
Ach, nächstes Jahr wird
das so bleiben.
Und da hast du nicht zufällig das Date. Da hast du es wirklich bewusst.
Da habe ich es bewusst. Und nachdem das Date ja noch nicht bekannt ist für 2026, ist da auch noch alles offen. Zum Fuß der anderen VeranstalterInnen in der Forelle. Aber da müssen es leider auf mich warten.
Es ist ja auch so gewesen, dass da andere Clubs natürlich auch Afterpartys gemacht haben. Ja. Das O hat dann einfach selbst eine gemacht.
Ja, das, was ich sehr hart kritisiere, natürlich. Weil da gab es auch dann die Rücksprache, das weiß ich aus erster Hand. Das heißt, in dem Fall ist es keine Gerüchteküche, dass man sucht hat zu sagen, bitte, da braucht man dann aber zumindest jemanden am Eingang, der ein bisschen schaut oder Security, die dann sagen, wenn es da zu einem Übergriff kommt, dann muss man die entfernen und das wurde halt geweigert, da irgendwas zu machen. Man wollte einfach Pride schreiben auf einen Flyer sozusagen oder auf ein Sujet und zu tun, vermitteln, als wäre es eine Pride-Party, ohne dass für die Community dort was passiert, ohne dass die Community eingebunden war zu unserer Kenntnis. Und nochmal, da bin ich mit der ersten Reihe der Pride-Veranstalterinnen und Veranstalter darüber geredet und das soll es nicht sein. Ja, die Pride ist ein Abend, der läuft gut und der soll vor allem dann wieder Ressourcen zurückbringen zu den Leuten, die das ganze Jahr das machen, die das ganze Jahr einen Safer Space machen. Und es muss an diesem Abend auch sein, wenn sich jetzt jemand aus Tirol in den Zug setzt und hierher kommt und dann wohin geht, wo Pride draufsteht, dass der dort einen absolut sicheren Ort vorfindet. Also absolut sicher gibt sich einen Safer Space vorfindet. Und das geht nur, wenn man mit der Community arbeitet, weil nur die Community hat da die Expertise und das ist in dem Fall nicht passiert. Und hiermit eine ganz harte, scharfe Kritik, eine gelbe Karte. Macht das nächstes Jahr bitte anders oder am besten gar nicht.
Ich habe tatsächlich mittlerweile auch hin und wieder geschrieben mit dem Geschäftsführer des O und er hat mir zugesichert, sich meinen harten Fragen hier mal stellen zu wollen im nächsten Jahr. Und das werden wir sicherlich auch aufgreifen.
Könntest du die Stelle dann einspielen.
Hart aber fair, das habe ich ihm versprochen, natürlich.
Ja, fair, wie gesagt, es ist auch okay, aber die sollen doch sich Leute suchen aus der Szene, die sagen, okay, wir machen das mit euch, wir haben die Expertise, wir kennen die Leute und dann macht man dort an diesem Ort, der ja mystisch ist, der ja super ist, der genial ist, macht man gemeinsam was, aber sozusagen, wir wollen unser Laufpublikum nicht verärgern und wir nehmen jetzt die anderen dazu und hoffen, dass da insgesamt dann noch mehr Geld übrig bleibt. Das ist genau das, was passiert ist. Und das muss man auch so aussprechen.
Greifen zur Klospülung!
Ja, sorry, ab und zu muss es, wie gesagt, ab und zu muss ein bisschen Kritik auch möglich sein, weil sonst brauche ich nicht daherstellen. Und wenn es nicht passt, bitte schreibt es mir halt.
Ja. Wir müssen weiter schreiten. Ja. Es gab das Toninselfest, das haben wir schon kurz thematisiert, riesengroß. Es gibt nächstes Jahr wird es im Juli sein und die Clubkulturbühne war ein bisschen ausbaufähig. Wie es nächstes Jahr ausschaut, ist auch nur ein bisschen dubios. Der Juli 25 nach diesen ganzen anstrengenden Monaten Mai und Juni war dann ein bisschen ruhiger, aber leider für einen Club zu ruhig. Der Ponyhof hat geschlossen. Ausgerechnet zur Hochsaison des Sommers erschütterte eine Hiobsbotschaft die Wiederpartyszene. Der kleine beliebte Club Ponyhof musste schließen. Es ging sich einfach nicht mehr aus. Zu wenig Gäste, zu hohe Kosten. Es blieb Gott sei Dank bei dieser einen Schließung, aber trotzdem, es wird ja immer wieder prophezeit, es werden noch weitere Folgen. Glaubst du, dass à la longue da noch andere Folgen werden?
Ja, ich fürchte ja. Also, wie gesagt, ich bin immer für Positivity und für einen optimistischen Zugang, aber da muss man schon auch realistisch sein. Es schaut nicht gut aus und wenn es so weitergeht, dann werden Clubs schließen. Das muss man auch so aussprechen. Die Gefahr besteht und das ist irrsinnig schade um den Ponyhof, weil da haben nämlich wirklich Leute angefangen, die ersten Schritte vor Leuten zu spielen und so weiter. Das war ganz ein wichtiger Ort Und es ist richtig schade, wenn man da so viel investiert und so viel Herzblut und so viel Zeit und so gute Leute auch, die das gemacht haben. Und dann im Endeffekt sperrt das Ding einfach zu. Es ist ein schweres Lokal natürlich, da waren ja vorher schon mehrere Versuche drinnen. Aber trotzdem, das war ja der erste, wo ich gesagt habe, legit, wirklich, so gehört es eigentlich dort gemacht. Und es ist einfach ewig schade drum.
Ja, in diese Sommerzeit fallen auch die großen Festivals, die Barracuda veranstaltet. Frequency ist eines davon. Mir kommt allerdings vor, wenn man diese Lineups liest, sie wiederholen sich immer. Das ist ja fast so teilweise Copy-Paste. Es wird sehr breit gebucht, erfolgreich immer noch. Ist das oft der Nachteil, wenn das dann so in der Hand von einer ganz großen Firma liegt?
Ja, vor allem ist es so für mich, ich bin ja Fan von Rock und Metal und so weiter und ich würde manchmal gern Bands sehen, aber ich bin halt nicht der größte Festivalgeher, ja, weil es ganz einfach das Umfeld dort, ich will ja die Band sehen mit Leuten, die auch diese Band sehen wollen und nicht mit Zufallspublikum und dann sind halt auch Fans von der Band dabei. Und das Problem ist, dass wenn die, correct me if I'm wrong, aber so wird es mir kommuniziert, wenn eben die Großen zuschlagen und die dann buchen für dieses Festival, dass die oft dann gesperrt sind für eine gewisse Zeit in Wien zu spielen. Und dann auf ihrer nächsten Tour zum Beispiel nicht in Wien Stopp machen. Und das betrifft ja nicht nur die ganz großen Bands, sondern auch die, die weiter unten stehen am Plakat. Und das ist für mich dann urschade, weil ich wollte die Band sehen, aber ich wollte nicht zum Frequency fahren oder zum Nova Rock. Und es geht zwar jetzt gerade ein bisschen vorbei an der Clubkultur, aber trotzdem hier meine Kritik und wieder eine Klospülung von mir. Lasst die Band dann wenigstens vertraglich trotzdem in Wien spielen und bucht das in die... Ich meine, bucht eh alles Barracuda auch wieder. Bucht das halt selber in die Arena. Das geht sich schon aus, ich komm.
Ja, okay. Ebenfalls im, gerade zwischen Juli und August fand dann auch das Paradiesgartenfestival statt. Auch da gab es einen Podcast und die hatten nicht das Glück der Pride. Die haben nämlich immer Pech mit dem Wetter, komischerweise. Und haben am einzigen Tag, wo es dann trocken war mit Charlotte Witt am Sonntag, da waren dann viele Leute. Aber Samstag zum Beispiel, da hätte es natürlich mehr Leute gebraucht. Da war das Wetter wirklich brutal schlecht. Ansonsten warst du schon dort?
Ich hätte einmal gespielt, aber war dann leider krank. Da Alex Maurer für mich dann 4 Stunden gespielt, also meine 2 Stunden übernommen. Bis heute tut mir das total leid, weil da war schönes Wetter und es war großartig und ich war einfach krank im Bett. Aber ich höre nur Gutes darüber. Es ist ein tolles Festival, es ist ein total ambitioniertes Projekt. Es ist auch super sympathisch und ich wünsche mir, dass das weitergeht, was auch sicher sein wird und dass viele Jahre dort noch auch die Forelle einen Floor mit hosten darf und da so eingebunden sein kann, weil das finde ich natürlich schön, wenn Festivals und Clubs da auch ein bisschen an einem Strang ziehen.
Aber hast du gehört davon, dass es nächstes Jahr am selben Wochenende, wie es das Paradiesgartenfestival sind, auch dieses Isle of Summer Vienna stattfindet?
Da habe ich noch nicht gehört. Nein, was ist das? Ist das dieses mit Scooter und so?
Nein, nicht mit Scooter. Das sind Münchner Veranstalter, die große Acts bringen. In München spielt da zum Beispiel Boris Brecher.
Aber das ist wieder ein Schwachsinn, das am selben Wochenende zu machen.
Ja, also. Und tatsächlich haben die offensichtlich nicht gewusst, dass es am selben Wochenende ist. Es gab wohl Verhandlungen im Hintergrund, aber es lässt sich scheinbar nicht verschieben. Jetzt sind die tatsächlich am selben Wochenende. Einmal auf der Donauinsel und einmal in Bruch an der Leitha.
Das ist richtig, richtig schade. Also,
da gibt es nichts die ganze Zeit und dann
ja, eben. Das ist in Wien aber oft ein Problem, dass leider Termine zusammenfallen, weil zu wenig kommuniziert wird. Und da fordere ich auch auf, dass man vielleicht wieder einen Weg findet. Ich habe zum Beispiel mit der Pratersauna, weil du das vorher erwähnt hast, wo du gesagt hast, da gibt es keine Schnittmengen, stimmt gar nicht. Ich war jetzt eben mit Sebastian immer in Kontakt und wir haben geschaut, dass sich unsere Veranstaltungen nicht so sehr überschneiden inhaltlich. Und wir müssen alle mehr miteinander reden, bitte.
Mhm. Du warst ja auch eine Zeit lang im Flug immer wieder. Wie ist dein Verhältnis zu dem Club?
Sehr gut, aber mach halt momentan nichts. Eben weil wir von den Ressourcen ja ausgelastet sind. Und weil auch im Flug ist es schwer, kostendeckend zu arbeiten, muss ich auch dazu sagen. Das ist halt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit, die man reinsteckt und Herzblut und wenn das dann nicht richtig super voll ist und voll knallt, dann kann man vielleicht auch mal Geld verlieren und das war uns halt mit auf Dauer mit unseren Shirts of Partys, die wir sehr geliebt haben, aber dann trotzdem zu viel Risiko.
Genau, Shirts off. Stimmt. Was wurde aus Shirts off?
Ja, also bei uns kann man sich immer das Shirt ausziehen. Bei uns ist ein Safe Space, dass Männer, Frauen, alle dazwischen und außerhalb, egal wie sie gelesen werden, egal wie sie sich selbst definieren, nackt machen können, egal wie sehr nackt. Allerdings wird keiner auch dazu gezwungen. Also momentan gibt es halt keine definierte Shirts of Party, aber das Konzept ist in der Schublade und kommt sicher wieder zurück.
Ebenfalls im August war der Gürtel Nightwalk, ja, auch eine nette Veranstaltung.
Ich schon 100 Jahre, oder?
Ja, jetzt 100 Jahre. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass das sich auch einmal ein bisschen mehr getraut wird in der Stadt. Aber das haben wir jetzt eh schon einige Male besprochen. September war das Großevent vom Schloss Schönbrunn mit Paul Kalkbrenner, von dem dann alle irgendwie ein bisschen was gehabt haben. Da habe ich zufällig einen Termin in der Forelle gehabt. Und man hat es gemerkt, sehr viele, zehntausende Leute sind gekommen. Ja, das haben sich ebenfalls Leute getraut, Wiener und Deutsche zusammen. Ich nehme mal an, du warst nicht dort, aber...
Es war letztes Jahr auch Paul Kalkbrenner, also einmal war ich dort sogar, wirklich.
Ja, Paul Kalkbrenner war 2021.
Aha.
War das 22? Oder? Mit Solomon gemeinsam.
Ah, bei Solomon
ja,
war ich.
Genau.
Bei Solomon war ich, genau.
Das war der berühmte Sommer.
Ich wollte das mal anschauen. Ja, und ich finde das auch wirklich nicht schlecht. Und das ist auch etwas, was es braucht und was es mehr geben sollte in Wien. Vor allem, weil dann eh zu einer gewissen Uhrzeit Schluss ist und die Leute vielleicht dann in die Clubs laufen, hoffentlich. War das nicht deine Erfahrung?
Oder gemeint, was tatsächlich, gemeint? Das war unglaublich, wie viele dann gekommen sind. Und obwohl wir nicht offizielle Afterparty waren. Die offizielle
schon?
Afterparty
super.
Waren
also,
ja...
Warum nicht solche Sachen machen? Ich persönlich Ich tue mir halt schwer mit dem Publikum teilweise, weil ich bin halt ein Kind der Nacht. Ich will lieber im Club stehen mit Leuten, die eine Jogginghose anhaben und ein Tanktop, als mit Leuten in der Moncler-Jacke dann bei der Bar zu stehen. Das ist halt eher mein Ding. Aber ich will das, wie gesagt, das ist jetzt eine reine Geschmacksäußerung. Und ja, Geschmäcker sind halt wie ein Anus. Jeder hat einen und man muss nicht immer alle sehen.
Und wir wissen ja alle, Techno ist kommerziell geworden, hochkommerziell.
Sicher.
Wenn man die großen Events anschaut und es gibt mittlerweile unzählige.
Bei Solomon von Techno zu reden ist eh schon sehr... abenteuerlich, aber
bei Kalkbrenner kann man noch ein bisschen von Techno.
Der hat zu mir, also der hat richtig amtlichen Techno gemacht früher, wie es jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber diese alten Platten werden immer noch gespielt, da wird es immer noch altes Kamuffel spielen, wenn der auflegt, nehme
ich
an.
Ich glaube schon,
also,
ja.
Das wird immer rausscheppern, aber heutzutage Techno sagen ist eigentlich, wie wenn du Musik sagst, das ist so breit, was die Leute darunter verstehen. Ich brauche wirklich, wenn ich neue Leute kennenlerne und die wissen nicht, was ich mache und ich spreche mit denen, was hört sie denn, also die sagen Techno, brauche ich meistens so 10 Minuten, Viertelstunde, bis drauf zu kommen, was die wirklich hören. Und das ist oft nicht Techno.
Was mir aufgefallen ist, das U4 taucht immer wieder jetzt auf. Ja. Das U4 ist ja eine uns sicherlich bestens bekannte Location und fällt mit unkonventionellen Konzepten auf. Da gibt es jetzt zum Beispiel Early Partys für Leute bis 45 und dann für Pensionisten und dann gibt es wieder für Jugendliche und dann gibt es wieder für Leute, die keinen Alkohol trinken. Also die rütteln gewaltig am Baum der Alternativpartys. U4 war ja eine Kult-Location in den 90ern. Sogar das Heaven wurde wieder auf der Taufe gehoben.
Ja.
Darf man das Heaven als die sozusagen die Vorgänger von deinen Events bezeichnen?
Also ich wäre nicht beleidigt, weil ich liebe diese Leute natürlich und die haben ja wirklich tolle Sachen früher gemacht und ambitioniertes Booking gehabt, das in eine ähnliche Richtung ging. Jetzt machen sie was anderes, wenn sie die Partys machen. Also jetzt sehe ich das nicht mehr so in einer ähnlichen Schiene. Also gerade die letzte fand ich inhaltlich ganz, ganz anders als meine, komplett anders. Also eigentlich 180 Grad unterschiedlich, aber von der Genese her hast du vollkommen recht. Sophia, ja, die sucht eine Nische, so scheint es mir. Und ich kenne tatsächlich Leute, die dann auf solche Events gehen. Ich bin mittlerweile auch Ü40, aber ich würde mir, glaube ich, einen Zehen abschneiden, bevor ich auf eine Ü40-Party gehe.
Aber findest du auch, dass Partys früher anfangen sollten? Ich diskutiere immer wieder mit Clubveranstaltern. Im Sommer ist das natürlich immer wieder ein großes Thema, dann verschwindet es im Winter wieder in der Schublade. Und ich meine, bei dir ist es wahrscheinlich so, viele Leute gehen halt lieber wieder in der Nacht weg oder gehen halt später weg. Aber ich würde mir tatsächlich, und ich bin ja nur ein paar Jahre älter, dass so Events, die es teilweise ja in Deutschland schon gibt, die beginnen am Samstag um 4 und enden dann um Mitternacht, dass solche Konzepte auch funktionieren würden?
Wäre super, aber das ist halt in Wien nicht so. Im Gegenteil, wir merken natürlich, dass die Leute wieder später kommen. Eine Zeit lang nach Corona war es so, dass die Leute früher kommen sind, jetzt kommen sie wieder später. Was soll man machen? Das, was die Leute wollen. Es ist halt auch super, wenn alle Leute darüber reden, wie eine Party am Samstag ab 4 und dann macht man es und dann kommen die Leute um 19 Uhr und vorher ist 4 Stunden nichts los und dann gehen die wieder, die wirklich kommen sind und in Wirklichkeit ist es dann nie voll. Also was soll man da herumtun? Wien ist es so, dass die Party eigentlich um 12:30 richtig losgeht, um 2 ist dann Peak Time und irgendwann nochmal um 5 werden die Leute müde und gehen schon heim und ich bin jetzt ein bisschen satt schon drüber, mich zu beschweren. Es ist einfach so, Wien ist Wien und ich glaube, das wird sich auch, wenn man in 10 Jahren dasteht, werden wir noch immer drüber reden.
Was irgendwie auch vom Tisch ist, irgendwie komischerweise, ist diese Abschaffung der Sperrstunde. Das hat es ja auch eine Zeit lang gegeben. Die Vienna Club Commission hat das immer wieder dann auch so ein bisschen eingebracht.
Ja, ich fordere das nach wie vor. Das ist sehr lächerlich.
Für gewisse Clubs.
Ja, es gibt halt doch einige Clubs, die vielleicht länger funktionieren würden oder einzelne Veranstaltungen, sagen wir so Clubs nicht, einzelne Veranstaltungen, die nach 6 Uhr noch weitergehen könnten und deshalb, warum man diese Freiheit uns nicht einfach gibt, das ist mir unerklärlich.
Apropos Vienna Club Commission, probiert viel, hat manchmal auch ein bisschen seltsame Ideen, wir haben schon angesprochen, es gab die Sache mit den Free Spaces, dann gab es aber auch wieder so Forderungen, dass sozusagen Gestaltere, Veranstalter und Clubs, die kleineren stützen sollten. Kommen für dich genug Initiativen von Seiten der Clubkommission? Für mich gebe es zu, nicht.
Ja, für mich ist es so, dass ich immer sage, kritisieren ist leichter als gestalten. Man weiß ja vieles nicht. Sie ist es immer leicht zu sagen, ja, das ist jetzt endlich gibt es eine Club Commission und wieso machen die nicht mehr in dem Bereich oder in dem Bereich. Aber das, wir haben halt in Wirklichkeit nicht den Einblick, den man braucht. Ja. Ich glaube, dass die ihr Bestes tun. Ich glaube, dass es halt in Wien auch für eine Club Commission schwer ist. Man hat jetzt geglaubt, die Club Commission kommt und das ist die eierspendende Wollmilchsau. Und das ist es halt nicht, weil du musst nach wie vor mit deinen Ideen von Vorschlägen irgendwo hingehen und das, die Umsetzung suchen im Rathaus. Teilweise sind es Bundesgesetze, die betroffen sind. Das ist alles wirklich schwierig. Manche Sachen sehe ich auch kritisch, so wie du, aber eben immer mit diesem Zusatz. Ich kenne die Leute, die das machen und ich glaube, wenn es jetzt denn so einfach wäre, dann würden die das auch machen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man mal Österreich kritisiert, wenn die gegen zum Beispiel Argentinien spielen. Ja? Wo man dann am Sofa sitzt und sich denkt, das hätte ich schon anders machen. Wieso spielt er den Pass so? Es ist halt nicht so leicht, wie man sich das manchmal vom Sofa aus vorstellt. Und ich glaube, so ist es mit der Club Commission auch. Ich denke, da ist noch jede Menge Schwung drinnen und die nehmen Schwung auf und werden uns auch was Schwungvolles zeigen.
Das glaube ich und hoffe ich auch. Auch wenn es Gerüchte gibt, dass es vielleicht nicht mehr ewig die Club Commission gibt.
Naja, weil das auch eingespart wird. Wer überrascht ist, möge einen Schritt nach vorn machen, wenn alle einen Schritt zurückgehen. Sicher ist das gerade in oberster Gefahr, weil überall es so ist. Ja? Also im Kunstbereich, im Filmbereich, wie gesagt, mein Podcast-Partner ist Filme machen. Das ist unglaublich. Man zerstört eigentlich gerade einen ganzen Industriezweig, nämlich die Filmindustrie. Und das ist halt Dinge, die vielleicht eingespart werden und nicht so schnell auffallen. Natürlich ist die Club Commission da gefährdet und ich hoffe dezidiert nicht, dass dort eingespart wird. Wir brauchen unsere Club Commission, bitte.
Ja, dann wurde auch bekannt unter anderem, dass das Livingston und das Splinters Club insolvent sind. Auch der Ink Club wurde behördlich versiegelt. Das sind so kleine Side-Erwähnungen. Was aber
Sidequest
im Oktober reinfällt, September, Oktober 25, das O mit seiner Signal-Reihe, da scheint das Geld abgeschafft worden zu sein. Da kommen Leute, iHead Models war jetzt oder kürzlich, dann Karl Cox war im Oktober da, dazwischen die riesengroßen Events in der Pyramide. Da ist ein ganz großer Player. Und ja, bei aller Kritik, man muss sagen, die Sachen funktionieren scheinbar.
Ja, und das muss es auch geben. Wie gesagt, ich habe mit Prodigy angefangen, Musik zu hören. Und ich weiß damals zufällig, wenn ich mit Veranstaltern geredet habe, was die gekostet haben und was die in den Riders drinnen gehabt haben. Die haben bei einem Festival, wo sie gespielt haben, ich glaube, es war irgendwo ein Snowboard-Geschichtel, haben die zum Beispiel dort niemand im Backstage-Raum sein müssen und da durfte sich nicht auf 20 Meter nähern und solche verrückte Sachen. Also große, und jeder verehrt heute Prodigy. Und dann bin ich reingegangen und habe mir Underground-Sachen angehört und habe Jeff Mills kennengelernt. kennengelernt. Und warum soll nicht jemand, der heute zu I Hate Models geht, so sehr ich diesen Act verfluche und wirklich für...
Warum eigentlich?
Oh, das ist ein Kasperltheater. Also das ist ein reines Kasperltheater. Außerdem wird da halt Underground vermarktet, als jemand, der in Wirklichkeit, so wie ich höre, aus sehr reichem Hause kommt und Immobilienmogul ist. Und das ist halt, hat für mich einen bitteren Nachgeschmack. Aber noch einmal, ich habe fucking Prodigy gehört, ich fliege jetzt übrigens nach London, um sie wiederzuhören. Und wenn das ein Einstieg ist und die Kids kommen und beschäftigen sich dann näher mit elektronischer Musik, finden ihre Nische, finden auch ihre kleinen Acts. Das ist halt übrigens, das ist etwas, was ich ein bisschen, was eben so ein kompletter kultureller Turn ist. Wir haben ja damals irgendwie diese großen Bands kennengelernt und dann hast du immer was noch Kleineres gesucht. Ich wollte ja noch Platten von noch Unbekannteren haben. Und jetzt schauen irgendwie die Leute immer, wer hat noch mehr Follower. Und das ist, also eigentlich müsste, das ist jetzt, dafür werde ich jetzt Werbung machen. Wenn ihr gerade Leute seid, die sich denken, was ist denn mit diesem alten Opa, der gerade vom Krieg erzählt, versucht mal, wie geil das ist, kleine Profile zu finden, die geile Sachen machen. Das muss ja, ihr müsst jetzt nicht Vinyl oder sonst was, sondern ausgehen von dem, was euch gefällt. Gibt es jemanden, der so spielt wie I Hate Models, aber gerade 4000 Follower hat? Oder meinetwegen 40.000 oder 14? Und versucht mal, da kleinere zu finden und wie geil das ist, wenn sich Leute so noch wirklich Mühe geben und nicht nur einfach eh schon von der Agentur alles in den Allerwertesten bekommen. Versuchen wir das wieder als Ansatz zu nehmen. Wie können wir kleine Acts nach vorne bringen?
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall zu wünschen. Eines ist auf jeden Fall klar, und das wurde im November 2025 augenscheinlich, die groß-Event-taugliche Pyramide ist back. Das fährt auch gleich in den Dezember rein. Es fanden eben die Signal-Festival statt. Es fanden auch andere große Events statt, wie Nachtschicht-Revival. Und Verknippt. Du kennst ja sicher Verknippt.
Nein, erzähl mir mehr.
Ich glaube, es ist holländisch, nicht belgisch. Ah. Holländische Festival, das nur mittlerweile um die Welt zieht.
Ist das und Hardcore oder wie?
Schnellerer Techno.
Okay.
Wie viele Technos gibt es eigentlich in deiner?
Ja, es gibt 1000 Technos.
Kennst du dich im Haus?
Nein.
New School, Old School.
Naja, wenn es das wäre, das wäre super. Weil es gibt ja offenbar Verknippt auch und von dem habe ich noch gar nichts gehört.
Ja, aber ausverkauft offensichtlich. Ja, war zuerst im Hallmann-Dom geplant.
Gönnt euch. Sollen wir nicht wieder Tickets verschenkt und so tut, als wären sie gewonnen, dann ist das alles recht.
Die mussten nichts verschenken. Die mussten auch für Charlotte de Witt nichts mehr verschenken. Warum sie fürs Erste was verschenkt haben, ja, war wohl so, dass sie zu wenig verkauft haben, weil sie einfach zu viele auf einmal gemacht haben.
Ja, dann sage ich doch, kommt her, wir schenken euch das, schaut euch das an. Aber jetzt, du hast gewonnen, bla bla bla, und dann kostet das Bier 6,60, ist für viele schwierig. Aber ich weiß auch, dass bei einem großen Event ein Bier nicht billiger sein kann, und deshalb will ich das schon gar nicht gesagt haben. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich es gesagt habe. Aber es ist halt auch, muss man halt auch dazu sagen, dass natürlich große Events, wie du gesagt hast, da muss man halt dann einmal zusammensparen, und dann kann ich dorthin gehen. Weil wenn ich 50, 60 für den Eintritt zahle und dann für jedes Bier 6,60 oder für jedes Wasser 4,40, dann ist natürlich das auch eine Investition. Selbst in meinem Alter.
Und du, so alt bist du noch nicht, glaube ich.
Danke, Rudi.
Ja, wir sind jetzt bald durch. Ja. Ganz still und heimlich hat auch das Flex seinen 30. Geburtstag gefeiert. Viel ist mir nicht aufgefallen, aber ich kann mich noch erinnern, als wir 1995 2005 das 10-Jährige gefeiert haben. 1995 haben sie am Donaukanal eröffnet, wohlgemerkt, also 30 Jahre Flex am Donaukanal, denn eigentlich geht das ja noch weiter zurück in die Arndtgasse. Ein bisschen schade, was mit dem Flex passiert.
Ja, kann es nicht endlich jemand übernehmen und ein komplett neues Konzept machen, das wäre super.
Ich habe das Gefühl, 10-mal hier im Podcast gesagt.
Ja, ich weiß, du sagst immer, jetzt wollte ich es einmal gesagt haben, weil es ist so schade, es war wirklich, das kann man sich, falls doch ein paar Junge zuhören, es war wirklich ein Ort, der so viel bedeutet hat einmal und der so toll war und der so vielfältig war. Jeden Tag hat das funktioniert. Montag bis Sonntag war dort was los. Dienstag ein Highlight, habe ich gehört, weil Zwinker, Zwinker, ja. Unter anderem. Aber und jetzt ist es halt irgendwie so, ja, Wasteland, finde ich fast.
DJ Wenschitz seine...
Richtig, ja. Ich durfte dort als junger Drum-Bass-DJ meine ersten Gehversuche machen und das wäre ewig dankbar sein.
Und ich in meiner dankbar. Naivität, in meiner Infantilen, habe ich immer beim Programmschreiben über den Namen Wenschitz gelacht.
Das ist ja okay, ist auch ein komischer Name.
Ja, wir sind fast durch. Vielleicht noch eine, die Praterstraße gibt es auch noch, hat sich ganz gut entwickelt. Ist ein würde ich jetzt mal sagen, ein Hausclub geworden. Wie ist dein Verhältnis da?
Also ich war selber noch nicht dort.
noch nie dort.
Aber ich glaube, ich ändere das dieses Wochenende, weil meine Jungs von Redivider machen jetzt eine Party. Ich glaube, das ist gar keine Werbung mehr, weil dein Podcast kommt erst nachher raus. Deshalb kann man mir jetzt nicht unterstellen, dass ich Werbung mache. Aber wir sind ja sehr eng mit den Redivider-Leuten, weil auch Adrian, also DJ Deadlift, einer meiner Residents ist und seine Freundin, die Tessa Tizibel, spielt auch viel bei uns und die habe ich beide richtig ins Herz geschlossen. Und die machen dort Partys und das ist schon richtig Techno, sogar richtig Techno. Und deshalb werde ich es mir jetzt auch mal anschauen. Ich bin, weißt du, wie schon gesagt, ich mag halt diese dreckigen, dunklen Orte lieber als die ein bisschen schickeren. Und deshalb war das für mich auch immer vom Entry-Level ein bisschen schwer. Und was ich höre, ist das natürlich auch so, dass man dort auch mit relativ hohen, als Veranstalter Eintritts, mit hohen Schwellen konfrontiert ist, dass man dort reinkommt, eben auch finanzieller Natur, weil eben diese Clubs auch alle eben mit dem Geld kämpfen und schauen müssen, dass sie dann über Mieten das finanzieren. Und das ist natürlich auch nicht leicht für die Veranstalterinnen und Veranstalter.
Ein paar kleine, feine Clubs gibt es auch am Gürtel, unter anderem den Kramladen. Da finden auch wieder Events, immer wieder Events statt, die offensichtlich Sprungbrett für die Szene sind. Mhm. Auch ich habe schon einen Podcast hier.
Celeste.
Genau. Das Celeste hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen erfangen nach der Anlagenproblematik.
Genau, jetzt geht es halt wirklich wieder. Ich sehe vorbeifahren immer, dass da viele Leute stehen. Das finde ich gut.
Und das Celeste gern. Es ist offensichtlich immer noch so, auch wenn viele jammern, es gehen immer noch sehr viele Leute fort. Gerade jetzt im Dezember merkt man das. Und es gibt noch mehr Gefühl, noch mehr kollektive Crews und Veranstalter, die ihr Glück versuchen. Ist da die Goldgräberstimmung immer noch nicht abgerissen? Weil für uns ist es schwerer geworden. Gefühl gibt es aber trotzdem mehr.
Also ich glaube, jemand, der sagt, ja, ich möchte Geld verdienen, also Goldgräberstimmung, wenn der in die Clubkultur geht oder sie, da kann ich ja nur einen Trottelausweis ausstellen. Das ist einfach ein Schwachsinn, das wird nicht funktionieren. Es ist halt ein Bereich, wo sich viele Leute selbst verwirklichen wollen, weil sie das einfach mögen. Und ich merke jetzt sogar auch im Bekanntenkreis, wo die Leute Kinder haben, die langsam in das Alter Teenager kommen, die wollen natürlich auch sofort Richtung Techno und Clubkultur und elektronische Musik gehen. Und das ist halt eine Art und Weise, sich kreativ auch zu gestalten, zu sagen, ich mache ein Event, ich mache eine Veranstaltung, ist einfach einer der hauptgesprochenen oder am öftersten ausgesprochenen Sätze, wenn man wahrscheinlich 16, 17, 18 ist, ist auch in uns drinnen einfach was Soziales zu organisieren, wo man zusammenkommt. Und deshalb wird es auch immer viele Leute geben, die damit anfangen. Ich weiß nur, wie schnell man damit auch auf die Goschen fliegen kann, weil dass ich einfach überlebt habe, nach dem, was ich in den ersten Jahren meines Veranstalterlebens aufgeführt habe, finanziell ist rein meiner Mutter zum Beispiel zu verdanken, die übrigens keine reiche Person ist, die mir aber trotzdem geholfen hat.
Danke, Mamas.
Weil man sich bei einem Event so schnell verplant, dass man dann irgendwann einmal dasteht und sagt, okay, jetzt habe ich außer Schulden nur Schulden und bei vielen hört es halt genau dann auf und diese Biografien kennt man ja.
Ja, und jetzt wird sowieso noch viel strenger kontrolliert überall. Jetzt frage ich dich noch ein bisschen rasch, was sind deine Aussichten für 2026?
Ich glaube, dass wir alle, die hier zusammenrücken, dass wir sagen, es ist Krise, dass wir schauen, dass wir alle positiv bleiben, dass wir eine Positivity entwickeln, dass wir sagen, wir werden das trotz diesem Schwachsinn und trotz dieser Krise, trotz diesem ganzen Bullshit, der auf der Welt passiert, da schaffen, dass wir sagen, wir wollen wieder was Realeres schaffen, wir wollen, dass alles Platz hat, es darf auch Kommerz geben, aber da soll er gerade Kommerz sein, dann soll er nicht mit Taschenspielertricks arbeiten, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam eine Zukunft bauen, die Wien on the map hält und die Wien noch stärker on the map bringt und dass alle zusammen geeint in unseren Unterschiedlichkeiten, in unserer Diversity, die wir haben und trotzdem alle so, dass sie selber ihren Platz und ihre Nische finden. Und das wäre mein Wunsch. Mehr miteinander, weniger gegeneinander, auch wenn ich heute ein paar kritische Sachen gesagt habe. Das muss halt auch okay sein und man darf auch das wieder kritisieren. Wenn ich mich hier auf diese Bühne stelle, dann rechne ich auch damit, dass ich dafür Kritik kriege. Bring it on. Aber insgesamt glaube ich, dass...
Bist du ja auch schon viel sanfter geworden.
Ich bin auch wirklich schon viel sanfter geworden und ich glaube, der einzige Weg nach vorne ist trotzdem gemeinsam. Und ja, alle, die das mitmachen wollen, die lade ich herzlich ein, dass man einfach versucht, sich stärker zu koordinieren, miteinander zu reden, an die Politik heranzutreten. Ja, machen wir halt wieder mal eine Demo. Gehen wir halt wieder mal um den Ring. Muss ja nicht nur die Pride geben,
es kann ja noch eine Street Parade geben. Autofahrer schäumen.
Ja, da schäumen sie. Das ist sehr gut. Hoffentlich schäumen ein paar drinnen, die verhindern, dass wir entsprechende Förderungen bekommen etc. Die sollen dann uns das Geld geben, dann hören wir wieder auf, um den Ring zu fahren. Aber vielleicht brauchen wir wieder ein paar Sachen, die uns zusammenrücken. Das wäre schön.
Und wie oft wirst du nach Ibiza fahren?
Null. Ich war immer Team Mykonos.
Ah, du bist Gerald ist Team Mykonos.
Genau.
Und dein letzter Gig, deine nächsten Gigs im 2025, deine letzten Gigs, ich nehme an, Forelle, oder?
Also jetzt der 19. ist Forelle, genau. Und dann geht es schon nach Asien. Ne? Da spiele ich am 30. in Bangkok, falls jemand von euch zusätzlich da ist, am 31. also zu Silvester in Taipei, im Pawn Shop, ganz im berühmten Club. Und dann bleibe ich noch ein bisschen länger und spiele noch einmal in Shanghai und dazwischen mache ich Strandurlaub. Und da wird mir Clubkultur für ganz kurz ganz egal sein, weil ich am Strand liege und mir ein Bier aufmache und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lasse.
Nicht den Bauch auf die Sonne, bitte. Das war eine würdige Schlussworte. Danke, lieber Gerald. Wir sind
Dankeschön.
Im längsten Podcast aller Zeiten, im 150. Podcast fertig. Wir haben das Jahr ein bisschen durchgegrast. Wir haben natürlich einiges ausgelassen. Sorry für alle, die wir nicht erwähnen konnten. Aber es gehen natürlich Shoutouts an alle, die hier waren.
Und auch an die, die nicht hier waren und die sich viel Mühe geben. Alle haben ihre Berechtigung und lasst uns alle doch gemeinsam Wien besser machen.
Und hört natürlich auch Geralds Podcast Warme Brüder. Der
Warme Bros heißt er jetzt übrigens. Ich habe es selber vorher falsch gesagt. Nein, ich habe es ja auch falsch gesagt. Ich muss mir erst dran gewöhnen. Der heißt erst seit kurzem jetzt nicht mehr Warme Brüder, sondern Warme Bros.
Gut, also Warme Bros. Ich werde es auch noch richtig in die Shownotes schreiben.
Danke.
Ja, und es ist noch nicht der letzte Podcast in diesem Jahr. Einer kommt noch, der Weihnachtspodcast, der dann sich wieder mit anderen spannenden Themen beschäftigen wird. Und ja, lieber Gerald, danke für deine Zeit. Die Stimme hat gehalten, sie war gar nicht so heiß. Und schönen Urlaub in Asien. Und euch da draußen eine besinnliche, stressfreie Adventzeit. Pfiat euch.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.